Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So Gott will, werden wir am kommenden Sonntag Fortsetzung machen mit dem Jakobusbrief. Heute hören wir auf ein Wort aus Prediger Kapitel 3. Ich lese uns die Verse 16 bis 18. Weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Rechtes war Gottlosigkeit und an der Stätte der Gerechtigkeit war Frevel. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen, denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe. Pfarrer Wilhelm Busch schreibt, ich glaube, es war im Jahre 1937 in Essen über die Straße, als mir ein 16-jähriger Junge ganz verstört entgegenkam. Weil ich ihn von meiner Jugendarbeit her kannte, fragte ich ihn, was ist mit dir los? Darauf antwortete er mir, mich haben sie ins Krankenhaus geschleppt und sterilisiert, weil meine Mutter Jüdin ist. Und als ich nach Hause kam, waren meine Eltern fort. Er hat sie nie wiedergesehen. Der Vater wurde verhaftet, die Mutter kam nach Auschwitz ins Konzentrationslager. Ich habe den Jungen nur noch nach Holland schaffen können und von dort kam er weiter nach Amerika. Es geschehen schreckliche Dinge in dieser Welt. Das Unrecht ist maßlos und die Leidensgeschichte der Menschen ist unendlich lang. Und das ist sicherlich für viele Menschen ein Hauptgrund, warum sie meinen, nicht an einen liebenden und gerechten Gott glauben zu können. Nun, wir sind nicht Gottes Geheimräte und wissen nicht auf alle Fragen, die das Thema Leid und Ungerechtigkeit betreffen, eine Antwort. Und doch gibt Gott uns in seinem Wort Hinweise, die ausreichen, damit wir an Gottes Regiment nicht verzweifeln, sondern ihm völlig vertrauen und immer wieder aufs Neue auch getröstet werden. Warum lässt Gott so viel schreiendes Unrecht in dieser Welt geschehen und er greift einfach nicht ein? Er tut nichts. Das ist so, als wenn in einem Fußballspiel ein Foul nach dem anderen passiert und der Schiedsrichter pfeift nicht. Er lässt das Spiel einfach weiterlaufen. Und dafür muss er sich dann das gellende Pfeifkonzert der Zuschauer gefallen lassen. Und so scheint Gott oft dem Unrecht seinen Lauf zu lassen und zieht sich dadurch unseren Unmut zu. Weiter sah ich unter der Sonne, schreibt Salomo, an der Stätte des Rechtes war Gottlosigkeit und an der Stätte der Gerechtigkeit war Frevel. Wenn Salomo hier sagt, unter der Sonne, das ist ja eine Redewendung, die er hier in seinem Büchlein immer wieder gebraucht. Wenn er sagt, unter der Sonne, dann stellt er hier nicht nur eine Tatsache fest, sondern er will damit sagen, es sieht für mich und für uns so aus, als würde Gott sich nicht darum kümmern, als wäre ihm das völlig egal. Wir denken an jene Geschichte, die uns im Evangelium berichtet wird, als die Jünger sich in Seenot befanden, der Herr Jesus schlief auf dem Schiff und sie wecken ihn auf, die Jünger wecken ihn auf und sagen zu ihm vorwurfsvoll, kümmert dich das gar nicht, dass wir umkommen? Interessiert dich das gar nicht? Salomo schildert die Dinge aus der Sicht des Menschen, wenn er sagt, unter der Sonne. Er schildert sie nicht aus der Sicht Gottes. Das ist wichtig, dass wir das hier bedenken, wenn wir die Worte des weisen Königs Salomo recht verstehen wollen. Und selbst der weise und gerechte König Salomo konnte diesen Missstand des Unrechts während seiner Herrschaft nicht völlig abstellen. Und er fragte sich sicherlich, warum diese Dinge immer wieder und immer wieder passieren können. Gott hatte die Richter in seinem Volk ernstlich dazu ermahnt, das Recht völlig unabhängig vom Ansehen einer Person auszuüben. Dazu einmal ein Wort aus 5. Mose, Kapitel 1, Vers 17. Beim Richten sollt ihr die Person nicht ansehen, sondern sollt den Kleinen hören wie den Großen und von niemand euch scheuen, denn das Gericht ist Gottes. Und doch geschah es immer wieder, dass kein gerechtes Gericht gesprochen wurde. Dazu Jesaja Kapitel 1, Vers 23, das ist etwas gewesen, worüber Jesaja klagte. Jesaja Kapitel 1, Vers 23. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebesgesellen. Sie nehmen alle gern Bestechungsgeschenke an und trachten nach Gaben. Den Weisen schaffen sie nicht recht und der Witwensache kommt nicht vor sie. Also obwohl Gottes Gebot klar und deutlich formuliert worden war, hielt man sich offensichtlich in Israel nicht immer daran. Im Gegenteil. Und wie oft ist in der Geschichte der Menschheit im Allgemeinen das Recht gebeugt worden und wird mit zweierlei Maß gemessen. Schon in der Gesetzgebung geschieht Unrecht. Was früher verboten war, weil man sich noch an Gottes heilsamen Ordnungen orientierte, das ist heute erlaubt und wird vom Gesetzgeber sogar noch gestützt. Wir denken daran, dass der Mord im Mutterleib gesetzlich erlaubt ist. Oder wir denken an die neuen Gesetze, die die Homosexuellen betreffen. Wir denken im weiteren Sinne an politisches Unrecht oder an wirtschaftliche und soziale Missstände. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer mehr. Die Abgabenlast auf abhängige Arbeit wurde in den letzten Jahrzehnten ständig erhöht, während Reiche durch ein zunehmend verschlungenes und löchriges Steuersystem von immer mehr Abgaben befreit wurden. Hinzu kommt das Unrecht, das einzelne Menschen in der Familie oder am Arbeitsplatz und in der Schule erleiden. Und die Frage, die uns bewegt, lautet: Wie stellt sich Gott zu all dem Unrecht, was geschieht in dieser Welt? Im Kleinen, im persönlichen Bereich und auch im Großen. Warum verhindert er es nicht? Warum greift er nicht ein? Und Salomo gibt auf diese Frage hier zwei Antworten. Erstens, Gott richtet zu seiner Zeit. Gott richtet zu seiner Zeit. Und das Zweite, Gott prüft unseren Glauben. Gott richtet zu seiner Zeit. Gottes Terminkalender gibt uns immer wieder Rätsel auf. Damit haben wir so unsere Probleme. Aber auch im Blick auf sein richterliches Eingreifen lässt Gott sich von uns Zeit und Stunde nicht vorschreiben. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen. Denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Dass Gott dem großen Unrecht in der Welt und auch im Leben des Einzelnen nicht sofort ein Ende macht, hat etwas zu tun mit seiner großen, großen Geduld, von der wir übrigens alle leben, an jeder Einzelne von uns. Wir leben alle von der Geduld unseres Gottes. Als Gott Abraham einen Blick in die Zukunft werfen ließ, da teilte er ihm mit, dass sein Volk nach 400-jähriger Fremdlingschaft wieder nach Kanaan zurückkehren sollte. Er begründete diese lange Zeitspanne mit den Worten, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. 400 Jahre noch wollte Gott mit den heidnischen kanaanitischen Stämmen und Völkern Geduld haben. 400 Jahre lang. Und dann sollte das Gericht über sie kommen. Gott hat unendlich viel Geduld. Er wartet darauf, dass Menschen von ihrem gottlosen Weg umkehren. Doch irgendwann ist dann das Maß voll. Und bis dahin lässt Gott das Böse ausreifen. Dann ist der Zeitpunkt des Gerichtes gekommen. Den Gerichtstermin behält er sich selbst vor. Ich erinnere an jenen Farmer, der in einem besonders nassen Sommer beschlossen hatte, seine Ernte an einem Sonntag einzubringen. Der alte Pastor warnte ihn davor, aber der Mann hörte nicht auf ihn und schon bald waren seine Scheunen übervoll. Als er bei Gelegenheit den alten Pastor traf, sagte er ihm, seine Predigt sei wohl falsch gewesen. Es sind keine Unglücksfälle über mich hereingebrochen, meine Scheunen sind nicht niedergebrannt, Gott hat mir weder meine Frau noch eines meiner Kinder genommen und dabei habe ich getan, wovor du mich wegen der Folgen, die es haben würde, gewarnt hast. Aber nichts ist geschehen. Was ist jetzt mit deiner Predigt? Der alte Pastor schaute den Farmer an und erwiderte, Gott macht seine Abrechnungen nicht immer im Herbst. Gott macht seine Abrechnungen nicht immer im Herbst. So kann also der Mensch die Güte und die Geduld Gottes missverstehen. Gottes Güte will den Menschen zur Umkehr leiten. Wir nennen das Buße. Das Wort Buße bedeutet Sinnesänderung. Der Mensch soll also erkennen, dass er im Unrecht ist vor Gott. Und soll Gott die Ehre geben und Gott Recht geben. In dem Sinne soll er Buße tun. Seinen Sinn ändern. Das will die Güte Gottes in seinem Leben bezwecken. Und Gott hat unendlich viel Geduld mit dem Menschen. Und doch versteht der Mensch oft nicht, was Gott will. Und benimmt sich umso frecher. Wir lesen das auch im Prediger Kapitel 8, Vers 11. Ein wichtiges Wort, denke ich, was gut dazu passt, weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, weil Gott nicht sofort eingreift in das Leben eines Menschen, weil er nicht sofort Gericht übt oder einen Menschen zurechtweist, weil er das nicht sofort tut, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Man missversteht also die Güte Gottes und treibt es umso schlimmer. Noch einmal dieses Wort, weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Nun, alles richtende, zurechtweisende Eingreifen Gottes in dieser Zeit birgt noch die Möglichkeit der Umkehr in sich und der Vergebung durch den Herrn Jesus Christus. Man darf noch kommen mit seiner Schuld. Das ist das, wonach Gottes Herz sich sehnt in seiner Liebe, die er hat zu den Menschen. Gott möchte nicht, dass ein Mensch verloren geht. Er möchte nicht, dass ein Mensch seinem Gericht verfällt. Er möchte gerne, dass der Mensch zur Umkehr kommt. Er möchte ihm gerne Vergebung schenken. Man darf also noch kommen. Auch der schlimmste Sünder darf kommen. Auch derjenige, der vielleicht denkt und sich fragt, gibt es für mich überhaupt noch Vergebung? Ich habe Gott in meinem Leben missachtet. Ich habe ihn für nichts geachtet. Ich bin meine eigenen Wege gegangen. Gibt es überhaupt noch Vergebung für mich? Auch der darf kommen. Der Jesus hat einmal dieses wunderbare Wort ausgesprochen, wer zu mir kommt, wer auch immer, was er auch immer getan hat, wie er sich auch immer verhalten hat, wie gottlos seine Wege auch immer gewesen sein mögen, er darf kommen und ich werde ihn nicht hinausstoßen. Ich werde ihn annehmen. Jesus nimmt die Sünde an und dafür ist er am Kreuz auf Golgatha gestorben. Damit er jeden Sünder annehmen kann, der zu ihm kommt und jedem vergeben kann. Es gibt im Alten Testament die bewegende Geschichte von einem König, der ganz, ganz gottlose Wege gegangen ist. dem Götzendienst gefrönt hat. Und im Alter kam er doch noch zur Besinnung und Gott hat ihm alle Schuld vergeben. Das ist die Größe der Gnade Gottes, die er bewiesen hat, als er seinen Sohn für unsere Sünden am Kreuz hat sterben lassen. Also man darf kommen. Es ist noch Zeit. Spätestens jedoch am sogenannten jüngsten Tag, vor dem großen weißen Thron, von dem die Bibel uns berichtet, kommt die endgültige Abrechnung. Und nur wer Jesus hat, der unsere Sünden am Kreuz getragen hat, kommt nicht unter das Verdammungsurteil Gottes. Der Herr Jesus selbst hat es versprochen, wer an ihn glaubt, der kommt nicht in das Gericht Gottes hinein, sondern er ist jetzt schon vom geistlichen Tode zum Leben, zum ewigen Leben hindurchgedrungen. Und bei diesem letzten Gericht wird vor dem heiligen Angesicht Gottes alles Unrecht, alle Bosheit, aller Frevel des Gottlosen schonungslos aufgedeckt. Und das gilt nicht nur für solche, die unermessliches Leid über andere Menschen gebracht haben. Wir denken noch einmal an dieses Beispiel aus dem Leben von Pastor Busch. Es gilt nicht nur für solche Menschen, sondern es gilt auch für den braven Bürger, der sich keine großen Verfehlungen hat zu Schulden kommen lassen. Ja, der sich selbst für einen guten Menschen hält, der nicht viel Böses, wie er meint, getan hat. Auch für ihn gilt das. Auch sein Leben wird in das Licht Gottes hineingestellt werden. Und vielleicht sieht das dann so aus, dass die Gebote Gottes ihm vorgehalten werden, die wir ja alle irgendwann einmal gelernt haben, die sogenannten 10 Gebote. Weil wir können uns vielleicht noch an unseren Katechumenen- oder Konfirmandenunterricht erinnern, wo wir diese Gebote auswendig gelernt haben. Vielleicht sind es diese Gebote, die dem Menschen dann einmal vorgehalten werden. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann lautet die Anklage, dieser Mann aber hat dich, o Herr, nicht geehrt. Er war sein eigener Gott. Sein Geld war sein Gott. Die Natur war sein Gott. Sein Vermögen war sein Gott. Irgendein Mensch war sein Abgott. Seine Arbeit war sein Gott. Er ist schuldig. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnützlich führen. Die Anklage lautet, dieser Mann aber hat deinen Namen nicht im Gebet, im Loben und Danken angerufen. Er hat gedankenlos deinen Namen dauernd im Munde gehabt, aber sein Herz war geistlich tot. Er ist schuldig. Du sollst den Feiertag heiligen. Die Anklage lautet, dieser Mann hatte tausendfach Gelegenheit, am Sonntag dein Wort, o Herr, zu hören. Frühmorgens las er die Zeitung, dann ging er spazieren, dann aß er gut, hatte Besuch, ging auf Besuch, aber dein Wort hat er verachtet. Er ist schuldig. Und so geht es dann weiter. Und jedes Mal heißt es schuldig. Das größte Verbrechen, dessen man ihn anklagt, ist die Ablehnung des Sohnes Gottes als Herr und Erlöser. Und hier hilft kein Tauf- und kein Konfirmationsschein, im Gegenteil, Tauf- und Konfirmationsschein werden zur Anklage, weil man nicht dementsprechend gelebt hat. Und hier helfen auch nicht die paar guten Werke, die man dann vielleicht noch versucht zusammenzukratzen. Sie helfen nicht. Sie reichen nicht aus, um Gott zufriedenzustellen. Jesus, den Retter, die Erlösung durch sein Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat, hat man nicht gewollt. Und so bleibt man unter dem Zorn Gottes und kommt unter das Verdammungsurteil Gottes, das gerechte Gericht Gottes. Gott richtet zu seiner Zeit. Diesem Gericht wird kein Mensch ausweichen können. Man kann in dieser Zeit und Welt vielem ausweichen. Man kann vieles vermeiden oder zumindest versuchen, es zu vermeiden, unangenehme Dinge. Man kann vieles verdrängen, auch wenn das Gewissen anfängt zu schlagen und man vielleicht nachts nicht schlafen kann, weil die Schuld einen drückt. Man kann das dann verdrängen, man kann es verharmlosen, man kann sagen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, also so schlimm wird es nicht sein. Aber diesem letzten unbestechlichen Gericht Gottes wird niemand, aber auch niemand ausweichen können. Es wird kommen, zu seiner Zeit. So haben wir es hier gelesen. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen. Denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Gott hat seinen eigenen Terminkalender. Und es ist Gesetz der Menschen, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also darum greift Gott oftmals in dieser Zeit nicht sofort ein, weil er Geduld hat mit dem Menschen, weil er seine Umkehr herbeisehnt und missachtet der Mensch die Güte Gottes und missversteht er sie und treibt es doch weiter in seiner Sünde, wird ihn das Gericht Gottes irgendwann einmal ereilen. Das Zweite, Gott prüft unseren Glauben. Gott prüft den Glauben in solchen Zeiten der Ungerechtigkeit. Und der Herr Jesus sagt ja, unmittelbar vor seinem Wiederkommen wird die Ungerechtigkeit Überhand nehmen in dieser Welt. Sie wird Überhand nehmen. In solchen Zeiten der Ungerechtigkeit prüft Gott den Glauben derer, die zu ihm gehören, die zu Jesus Christus gehören. Das sind dann schwere Zeiten, die man durchleiden muss. Aber es sind Zeiten, in denen man dann auch sein ganzes Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus setzen darf und erleben darf. Gott steht denen zur Seite, die ihm vertrauen. Zeiten, in denen gottlose Gesetze erlassen werden, in denen das Recht gebeugt wird, in denen die Wirtschaftsbosse nur noch an ihren Profit denken und nicht mehr an das Wohl der Allgemeinheit. Zeiten, in denen uns persönlich Unrecht widerfährt und Gott greift einfach nicht ein. Das sind Prüfungszeiten, so sagt Salomo hier. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe. In solchen Zeiten zeigt es sich, wie es um unseren Glauben bestellt ist. Da wird die Spreu vom Weizen getrennt. Das ist übrigens auch der geistliche Hintergrund im Buch Hiob. Es sollte sich herausstellen, ob der Glaube Hiobs wirklich ein echter Glaube war. Und deshalb ließ Gott es zu, dass viel Leid über ihn kam. Wenn wir uns den 37. Psalm einmal anschauen, der in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung ist, dann wissen wir, was die Absicht des Heiligen Geistes ist. In einer Zeit zunehmender Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit sollen die Gläubigen dazu ermutigt werden, gegen den Strom zu schwimmen. Ich habe es gestern noch jemandem gesagt, der da an unserem Büchertisch vorbeiging in der Stadt, mit dem ich dann eben auch ein kurzes Gespräch hatte. Ich habe zu ihm gesagt, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Und in solchen Zeiten sollen wir es lernen, unsere Wege der Gnade Gottes anzubefehlen und unser Vertrauen und unsere Hoffnung ganz auf unseren Herrn Jesus Christus und auf sein Wort zu setzen. Wir schauen uns einige Verse an im Psalm 35, Psalm 37. Da heißt es in Vers 12, der Gottlose droht dem Gerechten und knirscht mit seinen Zähnen wider ihn. Vers 14, die Gottlosen ziehen das Schwert und spannen ihren Bogen, dass sie fällen den Elenden und Armen und morden die Frommen. Vers 32, der Gottlose lauert dem Gerechten auf und gedenkt ihn zu töten. Und Vers 35, Ich sah einen Gottlosen, der pochte auf Gewalt und machte sich breit und grünte wie eine Zeder. Das war also die Situation, in die hinein dieser Psalm verfasst worden ist. Das war die Situation. Die Gottlosen nahmen Überhand im Lande und die Frommen, die sogenannten Frommen, nicht im Sinne von Selbstgerechtigkeit, von frommer Selbstgerechtigkeit zu verstehen, sondern die Menschen, die ihr Vertrauen ganz auf Gott setzten, wurden von ihnen unterdrückt. Und dann wird ihnen gesagt, wie sie sich zu verhalten haben in einer solchen Situation. Ich denke, es fällt uns nicht schwer, die Parallele zu ziehen zu unserer Zeit. Es ist ähnlich, wie es auch in unserem Lande mehr und mehr zugeht und sich immer mehr entwickelt. Politische und soziale Ungerechtigkeit und Gewalttaten nehmen zu. Und den Glauben an den Herrn Jesus Christus und an die christlichen Werte hat man längst zum alten Eisen gelegt. Andere Religionen breiten sich aus. Und Gott hat es vorausgesagt, im 2. Thessalonicher Brief lesen wir das Wort, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, also das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, weil sie das nicht angenommen haben, weil sie das verwerfen, sendet ihnen Gott kräftige Irrtümer. Das ist also Gericht Gottes. Wer die Wahrheit nicht haben will, wer das Evangelium ablehnt, wer sich distanziert von den christlichen Werten, geoffenbart im Wort Gottes, der öffnet sich gleichzeitig für die Irrtümer unserer Zeit. An die Stelle der Wahrheit tritt der Irrtum und tritt die Lüge. Und in einer solchen Zeit steht der Gläubige in der Gefahr, sich über die Gottlosen zu entrüsten, sie um ihren Erfolg zu beneiden und sich schließlich selbst dazu hinreißen zu lassen, Unrecht zu tun. Und darum werden sie in diesem Psalm, in diesem 37. Psalm dazu ermahnt, stille zu sein, ihren Weg nach den göttlichen Ordnungen auszurichten, das Böse zu erdulden und Gott zu vertrauen. So lesen wir es hier in den ersten Versen, entrüste dich nicht über die Bösen. Das liegt uns ja da nahe. Wenn wir diese ganze gottlose Entwicklung in unserem Lande betrachten und beobachten, auch den Niedergang hin und her, in den christlichen Kreisen, und wir sind davon nicht ausgenommen hier, dann steht man in der großen Gefahr, sich zu empören, sich zu entrüsten und sich selbst auf den Richterstuhl zu setzen, statt Gott das Gericht, das gerechte Gericht zu überlassen. Entrüste dich nicht, so heißt es hier, über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Sie sind also nicht zu beneiden. Im Gegenteil, wir sollten sie bemitleiden. Sie kennen unseren Gott nicht. Sie wissen nicht um seine große Liebe, seine Vergebungsbereitschaft, seine Führungen in unserem Leben. Sie kennen ihn nicht. Wir sollten sie bemitleiden und für sie beten, dass der Herr sich über sie erbarmt, dass ihnen die Augen geöffnet werden für ihre Schuld und für Gottes große Huld in Christus Jesus. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Dazu werden also die Gottesfürchtigen im Lande aufgefordert, die Gläubigen, und viele, viele andere Verse sagen dasselbe oder ähnliches aus in diesem Psalm. Und diesen Weg, den die an Christus Gläubigen zu allen Zeiten zu gehen haben, diesen Weg nennt die Bibel den Weg der Sanftmut. Der Herr Jesus nimmt in seiner Predigt, in der sogenannten Bergpredigt, Bezug darauf, indem er sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Es ist also der Weg des stillen Duldens. Es sind Leidenszeiten für die Gemeinde Jesu. Und wir leiden darunter, unter den Verhältnissen in unserem Lande. Wir leiden als solche darunter, die gerne möchten, dass Gott verherrlicht wird und dass Menschen zurechtgebracht werden. So sehen wir es auch am Beispiel eines Lot, von dem ja Petrus sagt, dass er ein gerechter Mann war. Wenn wir den Lot beurteilt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, der Lot war selbst ein verlorener Mann. Sein Verhalten war nicht gerade vorbildlich, aber er wird als gerecht bezeichnet. Er lebte von der Vergebung Gottes und er litt unter den Zuständen in Sodom und Gomorra. Er wurde dadurch gequält, so heißt es. Er litt darunter, er seufzte darunter. Und so gibt es auch in unserer Zeit noch Menschen, die andere nicht richten in böswilliger Absicht oder denken, sie seien besser als die anderen, sondern die unter den gottlosen Zuständen in unserem Land leiden, die darunter seufzen. Auch der Prophet Hesekiel weiß etwas davon zu sagen. Und Gott kennt diese Leute, denen das nicht egal ist, wie es läuft. In dieser Zeit, in unserem Land und in dieser Welt. Auch im persönlichen Leben, auch in der Gemeinde Jesu. Denen das nicht egal ist. Sondern die wissen um das Evangelium und um die Wertmaßstäbe Gottes in seinem Wort. Und die innerlich immer wieder seufzen. Und flehen zum Herrn, Herr, erbarm dich doch bitte. Gib doch Gnade, dass Menschen noch zurechtgebracht werden. Es sind also Prüfungszeiten, in die uns der Herr hineinstellt, in denen wir das Wort durchbuchstabieren lernen. Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. So heißt es hier auch. Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Das bedeutet, dass wir auch die damit verbundenen Lasten, Probleme und Schwierigkeiten auf den Herrn abwälzen dürfen. Denn so lautet die wörtliche Übersetzung unseres Verses, wälze die Last deines Weges auf den Herrn. Im Vertrauen zu ihm Ruhe, werde stille, er wird handeln. Er wird handeln. Ihn lass tun und walten, so hat Paul Gerhard gedichtet. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst. Und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Und wir dürfen auf Gott hoffen und hoffe auf ihn, sagt der Psalmist hier. Und wir werden nicht zu Schanden in dieser Hoffnung. Und das unterscheidet die biblische Hoffnung von einer rein menschlichen Hoffnung. Menschliche Hoffnungen haben keinen festen Anker. Menschliche Hoffnungen stützen sich auf menschliche Gedanken, menschliche Analysen und menschliche Überlegungen. Und wie viele Hoffnungsträger hat es in dieser Welt schon gegeben? Und vor einigen Jahren war es noch der amerikanische Präsident, auf den viele ihre Hoffnung gesetzt haben. Von ihm hieß es, er vermittle das Gefühl, er könne die Probleme lösen. Und inzwischen sind viele, viele Menschen von ihm in ihren Hoffnungen enttäuscht worden. Unsere Hoffnung besteht in der festen Zusage Gottes, dass er zur rechten Zeit, zu seiner Zeit, eingreifen wird. Hoff, o du arme Seele, um noch einmal Paul Gerhard zu zitieren, hoff, o du arme Seele, hoff, und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit. Damit meint er, erwarte Gottes Stunde, Gottes Zeit. Erwarte nur die Zeit. So wirst du schon erblicken die Sonne der schönsten Freude. Und zuletzt, Gott wird es wohl machen. Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Er wird handeln. Er wird den Seinen in dieser Zeit der Ungerechtigkeit beistehen und sie nicht im Stich lassen. Und so wollen wir uns die Prüfungen Gottes gefallen lassen, ihr Lieben. So heißt es ja hier in Vers 18, ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe. Wir wollen uns die Prüfungen Gottes gefallen lassen. Er prüfet durch das Leid, wie rein der Glaube sei, wie standhaft die Geduld, Gott ist und bleibt getreu. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Amen.